Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und der Erklärung, warum unsere Gesellschaft mehr weibliches Wissen braucht. Darüber hat die Journalistin und Bestsellerautorin Miriam Stein nachgedacht und recherchiert in ihrem neuesten Buch Weise Frauen. Und davon wollen wir gleich hören. Miriam Stein ist zu Besuch heute in dieser Lesart. Willkommen allerseits. Miriam Stein ist als Journalistin und Autorin inzwischen sehr bekannt. Seit dem großen Erfolg ihres Bestsellers Die gereizte Frau nennt sie sich selbst scherzhaft Menopausen-Influencerin. Davor hat sie viele Jahre für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, war Kulturchefin der deutschen Ausgabe von Harper's Bazaar. Und jetzt ist ihr schon fünftes Buch erschienen. Weise Frauen heißt es, warum unsere Gesellschaft mehr weibliches Wissen braucht. Miriam Stein ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Weisheit, dieser Begriff, der hat so eine Aura, da denkt man an Intelligenz, an geheimes Wissen, vielleicht ja so ein Guru mit weißem Bart in einer Höhle. Wie definieren Sie Weisheit?
Ja, das ist tatsächlich total schwierig. Ich wusste es nicht und deswegen habe ich ja ein ganzes Buch drüber geschrieben, weil es mir so schwer gefallen ist und ich tatsächlich auch wirklich schwer an Definitionen rangekommen bin. Die Philosophie ist ja quasi die Liebe zur Weisheit, dieses Studienfach der Weisheit, und trotzdem sind ja bekanntermaßen sehr viele Bücher drüber verfasst worden, und so richtig auf den Punkt kriegt man es selbst da nicht.
Kommen wir vielleicht auf diesem Weg, den Sie eingeschlagen haben, dazu. Was ist denn das Besondere an weiblicher Weisheit? Kann man Weisheit ja überhaupt gendern?
Vermutlich nicht. Mir war eigentlich nur wichtig, dass man diesen sowieso schon etwas komplizierten Weisheitsgedanke vervollständigt. Also was ganz wichtig ist, Weisheitsforschende, Philosophen und Philosophinnen, die sollen schön weiterforschen. Das ist wunderbar. Nichts soll ihnen weggenommen werden, sondern es soll lediglich vervollständigt werden, um ein Wissen, eine Weisheit, die vielleicht traditionell eher Frauen zusteht, weil sie ja tatsächlich fürs Haus zuständig sind. Und diese Art von Weisheit wurde meines Erachtens nicht gewürdigt und wird bis heute nicht gewürdigt, sondern wird eigentlich als minderwertig angesehen. Und ich habe mich gefragt, warum das eigentlich so ist und wie toll das für uns alle wäre, wenn dieses Wissen und diese Weisheit tatsächlich genauso anerkannt wäre wie die akademische Weisheit.
Als erfahrene Journalistin sind Sie natürlich viel gereist, haben gründlich recherchiert. Sie sind zum Beispiel nach Klagenfurt gefahren zu einer Weisheitsforscherin mit dem großartigen Namen Professor Dr. Judith Glück. Was hat sie Ihnen denn über weibliche Weisheit berichten können?
Dr. Judith Glück möchte mit weiblicher Weisheit weniger zu tun haben. Sie sagt halt, weise Menschen, wirklich weise Menschen, sind so weise, dass sie keinen Unterschied mehr machen zwischen Männern und Frauen, was natürlich grundsätzlich das Ziel sein sollte, aber ich fürchte, da sind wir noch nicht so ganz. Aber sie forscht tatsächlich zur angewandten Weisheit. Sie ist Psychologin, nicht Philosophin, und versucht eben die Weisheit zu erforschen. Und sie hat zum Beispiel herausgefunden, dass Weisheit nicht nur mit Alter zu tun hat, sondern dass es verschiedene Punkte im menschlichen Leben gibt, wo Menschen besonders weise sind. Zum Beispiel als kleines Kind, so zwischen 3 und 5, und dann als Jugendliche, so zwischen 15 und 19. Und dann piekt die Weisheit so um die 60. Und interessant finde ich vor allem, dass sie sagt, dass in diesem Stadium im jugendlichen Alter, wenn sie zwischen 15 und 20 besonders offen sind und besonders empathisch, was sehr wichtig ist für die Weisheit, dann legen sie quasi einen Grundstein dafür, später im Leben weise zu werden. Und das finde ich eigentlich schön, dass man so generationsübergreifend denkt und eben die Generationen, die Alterskohorten nicht voneinander getrennt betrachtet.
Sie sind auch wirklich um die ganze Welt gereist, haben Feldforschung betrieben, um weise Frauen kennenzulernen. Bei den Mapuche etwa in Chile sind sie in eine sogenannte Ruca gekrochen. Das sind die traditionellen Häuser dort, die der Form einer Gebärmutter nachempfunden sind. Wie war das denn da drin?
Verraucht war es.
Also ich war es verraucht?
Ja, es war so ein bisschen, ich muss ehrlich gestehen, ich fand den Gedanken so schön, weil Sie wissen ja, wir sind in einer westlichen Welt, in Falli, in Hochhäusern, und das ist ja die große Errungenschaft der modernen Architektur, sind Hochhäuser und die wahnsinnige Statik darum herum. Und ich fand es so toll, in ein Gebärmutterhaus zu gehen, ein Haus, das der Gebärmutter nachgeahmt ist und was quasi wirklich am Boden ist. Und dann musste ich aber feststellen, dass ich sehr geübt bin im Dreizimmerküche-Badleben, in Wänden, in Dunstabzug. Und tatsächlich ist die Ruka ein großer Raum und in deren Mitte ist ein Feuer, das darf nicht ausgehen. Dann würde das Herz der Ruka aufhören zu schlagen. Und das ist, stellte ich fest, für mich als westlich sozialisierte Frau herausfordernd.
Und was ist denn da sozusagen an Weisheit zu Ihnen geflossen durch diese Erfahrung?
Die Mapuche machen keinen Unterschied zwischen Lernen und Leben im Grunde und auch nicht zwischen Leben und religiösen Praktiken. Und die Ruka ist die Welt und die Ruka ist die Welt und der Kosmos. Und das heißt, man kann innerhalb der eigenen vier Wände sehr viel Weisheit oder sehr viel Rituale ausleben, ohne dafür irgendwo hingehen zu müssen. Und das gilt besonders für die Frauen der Mapuche, denn sie sind nicht nur diejenigen, die das Leben gebären, sondern sie gebären die Kultur der Mapuche. Das heißt, es liegt in ihrem Aufgabenbereich, die Kultur weiterzugeben an die nächste Generation, ihre Geschichten zu erzählen, die Geschichten der Vormütter und Vorväter zu erzählen. Und das fand ich wahnsinnig toll. Das heißt, die Mapuche versammeln sich um diese Feuerstätte und erzählen sich übers Leben und über ihre Historie. Das ist ihre Art der Bibliothek, des Theaters oder auch der Museen. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Und das finde ich, da kann man auch von lernen, dass man sich mehr zuhören könnte, auch gerade älteren Menschen.
Jetzt haben Sie schon die Generation angesprochen, Frau Stein. Eine weise Frau, auf die wir uns in Deutschland sicher alle einigen können, ist die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, die mit ihren 102 Jahren kürzlich sogar das Cover der deutschen Vogue zierte. Ich meine, hat das Erlangen von Weisheit auch damit zu tun, ja, eine besondere Härte im Leben überlebt, eine Krise überwunden und daraus etwas gelernt zu haben? Bei Frau Margot Friedländer, wenn man die Biografie sich anschaut, da erschauert man ja förmlich, was diese Frau durchlitten und leiden musste.
Laut Professor Dr. Glück ist es tatsächlich so, dass man aus Krisen Weisheit lernen kann, wenn man im Grunde die Krise als Chance sieht und wenn man sich dabei beobachtet, wenn man offen bleibt, empathisch bleibt, wenn man tatsächlich für sich akzeptiert, dass man nicht alles kontrollieren kann, was ja sehr schwierig ist heutzutage. Und ich habe Margot Friedländer getroffen vor kurzem und es war lustig, weil ich habe ihr erzählt, dass ich ein Buch namens Weise Frauen geschrieben habe und sie darin vorkommt. Und dann habe ich gesagt, Frau Friedländer, ich finde es so schade, dass es nicht mehr weise Frauen wie Sie gibt. Und dann guckte sie mich an und sagte, ja, das finde ich auch. Und es wäre doch eigentlich schön, wenn man mehr gerade älteren Frauen zuhört und sich eben nicht nur auf Frau Friedländer, die natürlich diese unfassbare, außergewöhnliche Biografie hat, aber es gibt sicherlich auch mehr. Und wie toll das wäre, wie viel wir von diesen weisen Frauen lernen können.
Ich meine, wenn man sich aktuell die Politik- und Medienlandschaft anschaut, sei es in den USA oder auch hier in Deutschland, da sieht man jetzt nicht so unbedingt ganz viele weise Frauen, die eine wesentliche Rolle spielen. Also jetzt mal abgesehen von Leuten wie Trump oder Putin, bei uns hat Angela Merkel das Ampel aus im Spiegel kommentiert mit einem Wort: Männer.
Ja, das ist super, aber das hätte man sich ja in den 16 Jahren Regierung mal in ein paar Gesetzen wünschen können, diese Erkenntnis. Ich finde es natürlich super. Ich würde sicherlich auch Angela Merkel als weise Frau bezeichnen. Ich glaube, es ist gerade jetzt wichtig, dass man sich eben dieser Weisheit von Frauen und gerade älteren Frauen bewusst wird, um eben diesen Männern, diesen autoritären Männern, was gegenüberzustellen. Und jetzt sagen Sie vielleicht, was sollen denn alte Frauen gegen autoritäre Männer ausrichten? Wir haben halt so viele davon. In Deutschland sind es da leid 26 Millionen über 45. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass nur ein Promille von diesen 26 Millionen sich entgegenstellen würde, dann wären das eine ganze Menge.
Ich kann immer so schlecht rechnen.
260.000.
Ja, auch gut. Meine, Sie arbeiten auch als Speakerin für Unternehmen und einer Ihrer Vorträge lautet: Was Chefs von Oma lernen können. Verraten Sie es uns, was denn die Grandmas den Chefs beibringen können?
Na, wissen Sie, das Interessante ist ja, dass wenn man sich Umfragen unter Mitarbeitenden in Deutschland anschaut, dann wünschen sich die meisten mehr Fürsorge und mehr Wertschätzung im Arbeitsleben. Und es fällt wahnsinnig schwer, das umzusetzen. Es sehen alle ein, es gibt unglaublich viel Studienmaterial, wie viel mehr Umsatz Unternehmen machen, die diese Konzepte umsetzen. Aber komischerweise klappt das nicht. Und ich habe halt gedacht, wie interessant, es gibt ja in jedem Unternehmen Frauen, die seit vielen Jahrzehnten dort arbeiten, ne? Frauen um die 45 aufwärts, die wahnsinnig viel Erfahrung haben und womöglich zusätzlich zum Job noch Kinder großgezogen haben, Familien organisiert haben. Und würde man dieses Wissen tatsächlich bergen, würde man diese Art von Fürsorge, die weise Frauen im Leben und im Job gelernt haben, als Kompetenz, als Asset bezeichnen, dann könnte man, glaube ich, wahnsinnig viel in der Arbeitsatmosphäre schaffen. Und ich höre immer wieder, gerade von Frauen im mittleren Alter, dass sie sich nicht gewertschätzt, nicht gesehen fühlen. Und wenn man das doch herstellen könnte, dann hätte man, glaube ich, ein wahnsinnig großes Potenzial für Unternehmen, aber auch für die ganze Gesellschaft.
Und diese mindere Wertschätzung, das haben Sie vorhin schon erwähnt, war ja auch der Anlass für Ihr Buch mit der Frage, wie eine Gesellschaft wohl aussehen könnte, wenn sie mehr auf weibliches Wissen zurückgreift. Ich meine, haben Sie eine Antwort drauf gefunden?
Ich glaube, sie würde eben fürsorglicher, sie würde gemeinschaftlicher aussehen. Und das gilt übrigens auch für Männer. Mir ist ganz wichtig zu wissen, dass auch Männer weise Frauen sein können. Man sagt ja den Karrierefrauen immer, die Frauen müssen ihren Mann in der Arbeitswelt stehen. Wenn doch die Frauen ihren Mann in der Arbeitswelt stehen können, dann können doch auch die Männer ihre weise Frau im Leben stehen. Und das finde ich einen total schönen Gedanken, dass man gemeinschaftlicher, fürsorglicher, generationsübergreifender denkt. Und dieses wahnsinnig gespaltenen Gedanken, die sich bis in die kleinsten Details unseres Alltags gefressen haben, dass man sogar sagt, das ist Generation Z, die sind grundsätzlich faul. Das sind die Boomer, die sind grundsätzlich egoistisch. Das ist doch Quatsch. Das ist ja auch nicht anders als Astrologie, als würde ich Sie fragen, in welchem Jahr sind Sie geboren? Und ich sage Ihnen, wer Sie sind. Ich glaube, wenn weise Frauen und das Wissen von weisen Frauen zentraler in unserer Gesellschaft wäre, dann würde es uns vielleicht leichter fallen, einander zuzuhören und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und da wäre doch sicherlich schon einiges mitgehört.
Da treffen wir uns auf jeden Fall. Ich halte Horoskope auch für Mumpitz, aber meine Redakteurin, wissen Sie, hat mir ihr Buch genau mit diesem Zitat von Ihnen schmackhaft gemacht. Auch Männer können weise Frauen werden. Ich habe dann sofort gesagt, ja, da bin ich mal gespannt, was sie da dazu sagt.
Und wie gesagt, nochmal, Frauen müssen ihren Mann stehen, das hört man immer wieder und es ist natürlich auch eine Floskel geworden, aber es wäre doch auch schön, wenn das eine Floskel wäre. Männer müssen ihre weise Frau finden. Und das wäre doch eigentlich eine ganz schöne Aufgabe, gerade in dieser Adventszeit.
Dankeschön, Frau Stein, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Und das Buch von Miriam Stein, Weise Frauen, ist jetzt im Goldmann Verlag erschienen. Ja, Klingelingeling, unser Weihnachtsglöckchen. Jeden Tag bei uns öffnet es unseren literarischen Adventskalender im Deutschlandfunk Kultur. Und heute zaubert unser Lesart-Kollege Dirk Furich diesen Geschenktipp hervor, einen dezidiert kulinarischen. Denn es geht um einen hochberühmten Küchenchef und Gastronomen in dem Roman von Peter Prange, Herrliche Zeiten, die Himmelsstürmer. Hören Sie mal.
Auguste Escoffier hat die französische Edelküche zwar nicht erfunden, aber deren ultimatives Kochbuch geschrieben. Der Küchenmeister, geboren in der Nähe von Nizza, hat als erster die über Generationen überlieferten Rezepte der Haute Cuisine klassifiziert, sorgsam bis auf Gramm und Messerspitze notiert und dadurch nachkochbar für andere Chefs de Cuisine gemacht. Sein fast 1000-seitiger Guide Culinaire erschien 1903 und war Resultat seiner revolutionären Tätigkeit in Luxushotels wie dem Londoner Savoy oder dem Pariser Ritz, deren Gourmet-Restaurants er zu höchstem Ruhm brachte. Dank der präzisen Anleitungen in der Kochkunstschule, bis heute ein Standardwerk, ließ sich die verfeinerte französische Kulinarik einschließlich ihrer überm Wasserbad geklöppelten Béchamel- und Béarnaise-Soßen als Exportschlager in die ganze Welt verbreiten. Peter Prange lässt Auguste Escoffier in seinem jüngsten Roman als literarische Figur auftreten. Herrliche Zeiten heißt er, und wegen der herrlichen Skizzierung von Wirken und Passion des genialen Küchengotts Escoffier ist dieses Buch einer meiner absoluten Favoriten in diesem Jahr. Dabei ist die Kochshow nur einer von mehreren Handlungssträngen. Kern des Buchs ist eine trinationale Love Story zwischen der lebenslustigen Oberschicht-Britin Vicky, dem nüchternen deutschen Ingenieur Paul Biermann und eben jenem südfranzösischen Pfannenjongleur Auguste Escoffier. Der Roman malt die Gründerzeitepoche nach dem Sieg Preußens über Frankreich 1871 breitflächig aus. Damals stieg Deutschland zur europäischen Großmacht auf. Die Wirtschaft blühte, neue Technologien setzten sich durch, die auf Weltausstellungen in London, Wien oder Paris zelebriert wurden. Auch Frankreich, obwohl zu hohen Reparationszahlungen gepresst, erlebte damals eine Blüte, bis der Erste Weltkrieg die Zeitenwende einläutete. Bestsellerautor Peter Prange ist ein geübter Herzschmerz-Romancier. Und so spielen auch hier überbordende Gefühle die Hauptrolle. Wer einen Sinn fürs Boulevardeske hat, für tiefe Leidenschaft, prächtige Dekors und herrschaftliche Kulissen mit Royalty-Appeal, der wird das Buch verschlingen. Es entsteht ein farbiges Geschichts- und Sittenbild jener Belle-Epoque, in der etwa der Berliner Kurfürstendamm angelegt wurde, um damit die Pariser Champs-Élysées zu imitieren und zu übertrumpfen, was natürlich nicht ansatzweise gelungen ist. Diese schaumig aufgeschlagene Historiencreme ist nichts für asketische Leser, sondern für Liebhaber üppiger, breit ausgewalkter und delikat abgeschmeckter Romankost. Als Nachtisch kann man sich dazu Auguste Escoffiers legendären Kochkunstführer für Unter den Christbaum wünschen. Das berühmteste Dessert, das Escoffier erfunden hat, ist übrigens die Birne Helene.
Die Adventskalender-Empfehlung von Dirk Furich, Herrliche Zeiten, die Himmelsstürmer, der Roman von Peter Prange, ist bei Fischer Scherz veröffentlicht mit, ja, ebenfalls üppigen 672 Seiten für 25 Euro. Und morgen dann das nächste Türchen, bis Heiligabend, täglich hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da beobachten wir heute einen Vogel, einen der faszinierendsten überhaupt, weil er so spektakulär fliegen kann, den Kolibri. Und diesem zauberhaften kleinen Kerl widmen nun die US-amerikanische Naturforscherin Cy Montgomery ihr jüngstes Buch Das Geschenk des Kolibris. So heißt die deutsche Ausgabe, die für uns Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion gelesen hat. Hallo Kim.
Hallo, guten Morgen.
Cy Montgomery ist inzwischen ja eine hochberühmte Autorin der ganzen Welt. Über 20 Sachbücher hat sie geschrieben. Ihr Rendezvous mit einem Oktopus war für den National Book Award nominiert, weltweit und auch bei uns dann ein Bestseller. Ist dieses Geschenk des Kolibris wieder so toll und ein, ja, Geschenk an uns?
Ja, unbedingt, unbedingt. Man kann es gar nicht oft genug sagen, Cy Montgomery. Die ist wirklich eine Meisterin im Erzählen. Die hat so einen ganz grandiosen Schreibstil, der Wissen ist und zugleich aber von Poesie geprägt ist. Tatsächlich ist es, sie öffnet damit immer wieder so Türen in die Wunderkammer der Natur. Das ist inspirierend, mutmachend und beglückend. Jedes Mal gelingt ihr dieser Coup und das ist wirklich beeindruckend. Also insofern ja, das Geschenk des Kolibris ist tatsächlich selbst ein Geschenk.
Und wie erzählt Cy Montgomery uns denn vom Kolibri dann? Eher als Forscherin oder mehr als Schriftstellerin? Vermutlich beides, oder?
Beides, beides. Also das ist ihr bestes Nature Writing, muss man wirklich sagen. Sie ist eine begnadet schreibende Forscherin, so könnte man es auch auf den Punkt bringen. Und zwar mit Wortmacht und einfühlsames Vermögen ist das wirklich bewundernswert, wie sie hier Faktenwissen immer so einfließen lässt in den Text. Das ist also nicht so, jetzt erkläre ich euch mal was, sondern das kommt so ganz nonchalant dazu. Also man lernt eben ganz schnell, wie besonders Kolibris sind, weil sie eben die leichtesten Vögel sind, die schnellsten Vögel sind. Sie können rückwärts fliegen, kopfüber fliegen, sie können schweben. Und dafür dachte man eben, so schreibt Cy Montgomery, jahrhundertelang ahnte niemand, wie sie das machen. Und das hielt man schlicht für Zauberei. Für die amerikanischen Ureinwohner stand deswegen in der Mythologie die Kolibris ganz lange für den unauslöslichen Funken des Lebens. Und so schreibt sie eben auch mit diesen schönen Worten, mit diesen Begriffen. Und sie kommt immer wieder vom Großen aufs Kleine, aufs Große. Und konkret beginnt ihr Buch mit Zuni und Maya. Das sind nämlich zwei verwaiste Kolibris, die sie mithalf großzuziehen.
Aber richtig selber aufgezogen, die
genau,
Kolibris?
Genau.
Oh, was hat sie denn da mit diesen winzigen Vögelchen erlebt?
Ja, winzig klein. Also die waren beide nicht größer als zwei Hummeln, als sie eben zu der Vogelretterin kam. und wurden großgezogen im Brutkasten mit Spritzen, die im Vergleich, so heißt es im Buch, so wuchtig aussahen wie das Empire State Building. Und die Vogelkinder mit ihren kurzen schwarzen Schnäbeln, den stecknadelgroßen Köpfen und den grünlichen Federstoppeln, die bedurften eben der Rundumfliege. Denn Kolibri-Mütter müssen über 100 Mal am Tag ausfliegen, um Nahrung für ihren Nachwuchs zu beschaffen. Heißt konkret Nektar und Fruchtfliegen. Und jetzt im Fall der Rettung, die haben auch Fruchtfliegen bekommen, die eben für sie extra gefangen wurden. Und dann ein Nektar, der mit Vitaminen, Enzymen und Ölen angereichert wurde und der, Achtung, alle 20 Minuten verabreicht werden muss.
Ach du liebe Zeit.
Weil, und das ist eben das Besondere an diesen Vögelchen, die bestehen vor allem aus Luft, diese Vögel. Ja. Und das heißt, wenn man da zu viel, zu schnell reindrückt, kann was Schlimmes passieren. Und insofern ist das wahnsinnig schön, dieser Rettung beizuwohnen. Und sie erzählt eben von den zwei Vögeln und man ist dann ganz schnell bei den Rettern, die Cy Montgomery besucht hat. Ganz konkret, Brenda Sherburn ist eine Frau, die macht das ihr Leben lang. Und in deren Haus, da leben zahlreiche Kolibris. Der Garten ist ein Paradies für Bestäuber. Da gibt's Kornblumen, Schmetterlingsflieger, Ackerlei. Und ganz viele Rankpflanzen, weil das lieben Kolibris. Und wenn sie dann in der Luft schweben, um eben den Nektar zu saugen, dann entsteht dabei ein Geräusch, das klingen soll wie Musik. Und ich schwöre, man liest es und hat das Gefühl, man hört es.
Kim, so wie du erzählst, ist man ganz bezaubert, natürlich von den Kolibris, aber Stichwort Rettung. Ich meine, bei solchen Tierthemen denkt man natürlich immer sofort an die allseits unguten Entwicklungen, Klimawandel, Artensterben. Muss man auch um die Kolibris fürchten?
Natürlich, leider muss man auch um sie fürchten, denn trotz der Verehrung, die den Vögeln weltweit begegnet, sind sie eben bedroht, wie alle Bestäuber dieser Welt, wie die Schmetterlinge und die Bienen im Lebensraum. In Kalifornien zum Beispiel setzen die zunehmenden Großbrände, die wir ja immer hier beobachten in den Fernsehern oder in den Zeitungen, der Rauch erschwert den Kolibris die Atmung. Dazu kommt dann die Zerstörung von Sümpfen und Wäldern, der Einsatz von Pestiziden und, ganz wichtig, die zunehmende Zahl an Hauskatzen. Also die killen Kolibris tatsächlich in großer Zahl. Weltweit sind Retter im Einsatz und sie alle stellt, oder nicht sie alle, aber viele von ihnen stellt jetzt eben Cy Montgomery in ihrem Buch vor. Sie begleitet sie und sie zeigt eben wirklich, wie eine hohe Kunst diese Rettung dieser Vögel ist und dass es dazu natürlich erstmal uns alle eine Kraftanstrengung braucht, überhaupt die Grundbedingungen doch so zu lassen, dass die Vögel gar nicht in Not geraten. Und wenn sie dann in Not geraten, soll man sie eben den Fachleuten überlassen. Denn Brenda Sherburn, die brauchte eben zusammen mit Cy Montgomery Monate, um tatsächlich diese kleinen Kolibris großzuziehen und dann auch auszuwildern. Und das Lesen zu begleiten, das ist wirklich ein großes, großes Abenteuer. Ich muss es leider wirklich noch mal sagen, weil diese Autorin ist schlicht eine wunderbare Beobachterin.
Ich hänge noch ein bisschen an dem Katzenmotiv, weil ich immer gedacht hätte, eine Katze kriegt doch so ein Kolibri niemals zu fassen, wenn der so schnell ist. Aber Kim, du hast vorhin schon vom Stil erzählt. Hier rühmt man Cy Montgomery natürlich überall, dass sie eben diese wundervolle Stilistin und wundervolle Schriftstellerin ist. Bestimmt gibt es aber in diesem Band aber auch schöne, richtige Bilder vom Kolibri?
Ja, gar nicht so viele, wie man jetzt denken könnte. Mhm. Aber dieses Buch, das muss man wirklich nochmal auch ein bisschen haptisch beschreiben. Mhm. Also das ist ein ziemlich kleines Buch, im Diogenes Verlag erschienen. Das ist 11 Zentimeter breit, 18 Zentimeter lang und 2 Zentimeter dick. Also wirklich ganz passend zu diesem Vogel, fand ich so. Das kommt so ganz fein daher. 18 Illustrationen von Kolibris sind in dem Buch versammelt. Jedes Bild ist anders. Dazu muss man wissen, es gibt hunderte von Kolibriarten in Süd- und Nordamerika. Die kleinste Art ist der Hummelkolibri mit gerade mal 6 Zentimetern. Also der ist noch kleiner als das Buch, also insofern umzugucken. Und diese Illustrationen, das Schöne ist, die sind immer aus unterschiedlicher Perspektive gemalt. Also einmal kommt der Vogel von oben, dann von unten, dann von der Seite. Mal sitzt der mittig im Bild, immer farbig illustriert. Und das vermittelt so eine ganz schöne Leichtigkeit. Also das Buch ist nicht nur toll geschrieben, es ist auch ganz toll gestaltet und entspricht wirklich dem, was man unter einem wunderbaren Buch sich eigentlich nur vorstellen kann. Und ich möchte jetzt den Kollegen gar nicht zu nahe treten, die jetzt gerade den Adventskalender gemacht haben. Aber dieses Buch gehört eigentlich auch da rein. Also wir sollten sofort noch ein Glöckchen holen und nochmal bimmeln.
Unbedingt. Das Geschenk des Kolibris also. Das neue Buch von Simon Gomery im Diogenes Verlag auf Deutsch. Übersetzt von Stefanie Schäfer. 128 Seiten, kosten 18 Euro. Kim Kindermann hat uns den Band vorgestellt und die Vögelchen nachgebracht. Alle 20 Minuten kriegen die kleinen Futter. Hey, das werde ich mal meinen beiden Wellensittichen zu Hause erzählen. Hey. Vielen Dank, Kim. Deine Besprechung mit allen Angaben, die lesen und hören wir in Ruhe nach. Jederzeit unter deutschlandfunkkultur.de. Wenn es derzeit um israelisch, jüdisch, palästinensisch, islamische Themen geht in Deutschland, dann herrscht Alarmbereitschaft. Bei öffentlichen Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Kulturevents jeder Couleur muss man mit Protesten, Demonstrationen, Saalstürmungen rechnen. Und ein jüngster Fall zieht nun weite Kreise. Am vergangenen Freitag sollte in Berlin der französische Historiker Vincent Lemire auftreten, um die deutsche Ausgabe seines Buches Jerusalem vorzustellen, in Gespräch und Diskussion. Doch noch am selbigen Abend sagten die Veranstalter der Berliner Urania diese Buchpräsentation kurzerhand ab. Vorausgegangen waren Äußerungen von Lemire, der die französische Regierung kritisiert hatte, für ihren Umgang mit dem Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofes gegen Israels Ministerpräsidenten Netanyahu. Vincent Lemire fuhr von der Absage erst, als er schon in Berlin eingeflogen worden war, von seinem deutschen Verleger und Übersetzer Edmund Jacobi, der jetzt am Telefon ist. Guten Tag, Herr Jacobi.
Guten Morgen.
Ja, was war das für eine Situation am Freitag? Ich vermute, dass Sie genauso überrascht waren wie Ihr Gast.
Ja, wir haben es am Freitagmorgen erfahren und haben das gleich an Vincent Lemire weitergegeben, der vorher auch noch nichts erfahren hatte. Also er hat von uns die traurige Nachricht erhalten. Er war sehr empört und hat auch noch ein paar Leute zusammengetrommelt, die er noch instruieren wollte, uns dann natürlich auch. Und ja, das war ziemlicher Schock
für
alle Beteiligten.
Hat man denn die Absage des Abends Ihnen gegenüber begründet?
Ja, man hat gesagt, das sei jetzt, nachdem Volker Beck, der vorher vorgesehen war als Diskussionsteilnehmer, nachdem der abgesagt hatte, sehr kurzfristig auch am Abend vorher, dass jetzt kein Gegenpart sei für Vincent Lemire und das wäre nicht ihre Art, einfach nur ein Buch vorzustellen. Das sei nicht die Aufgabe der Urania, nachdem allerdings vorher die Urania geplant hatte, das mit einem von ihnen ausgewählten Diskussionspartner ohne Beck oder sowas zu veranstalten.
Stellen Sie uns doch Vincent Lemire kurz vor. Was zeichnet ihn als gelehrten Autor und ja Fachmann für dieses Thema auch aus?
Er ist Historiker natürlich. Er ist gewesen von, ich glaube, 94 bis 23 war er der Direktor des Französischen Instituts in Jerusalem. Das ist ein staatliches Institut, wird vom Außenministerium bezahlt. Und dort hat er über Jerusalem geforscht, hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Und dieses jetzt, das ein Comic ist, aber ein wissenschaftlicher Comic für Deutschland, ziemlich was Ungewöhnliches, ist er ein Erfolgsautor. Die haben, so hat man uns gesagt, in Frankreich über 300.000 Exemplare davon verkauft.
Um es deutlich zu machen, Anlass der Absage war jetzt nicht das Buch, sondern eben Lemires politische Aussagen. Aber nun schaut die Öffentlichkeit natürlich genau auf diesen Band Jerusalem. Sie haben es schon gesagt, eine Geschichte der Stadt über 4000 Jahre als Comic. Lemire hat den Text verfasst, der international berühmte Comiczeichner Christophe Gautier hat illustriert. Was lesen, was sehen wir da, Herr Jacobi?
Ja, das insofern ist die Form eines Comic dafür zu wählen eine tolle Idee, weil es geht ja dauernd um die Stadt und um die Stadt sich vor Augen zu halten in den verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung, braucht man einfach die Bilder. Dann ist man mitten in der Geschichte schon drin und dann können einzelne Personen auftreten oder irgendwelche Geschehnisse beschrieben werden. Aber einfach dauernd dieses Bild vor Augen zu haben, ist natürlich eine tolle Idee. Und man lernt wirklich wahnsinnig viel mit dem Buch.
Das Buch ist jetzt schon ein Weltbestseller, Sie haben es schon erwähnt, also in zig Ländern ist es erschienen, allein in Frankreich 300.000 Exemplare. Was hat Sie an diesem Buch überzeugt oder so überzeugt, dass Sie es in Ihrem Verlag herausbringen wollten?
Was die Länder anbetrifft, in denen das Buch erscheint, was wir ganz toll finden, ist, dass es im Frühjahr kommenden Jahres auf Hebräisch und auf Arabisch gleichzeitig erscheint. ist eine tolle Sache. Das spricht auch für den Inhalt des Buches. Das Buch ist sehr ausgewogen. Wenn man will, dass es eine Aussage, eine politische, wenn man so will, des Buches gibt, dann ist es die, dass es keine Ethnie, keine Religion oder sowas gibt, die einen Alleinvertretungsanspruch für Jerusalem und das Land drumherum, also Palästina, haben könnte. Denn sie waren immer schon alle da. Und es gibt also keinen, der ein Recht hat, from the river to the sea, für einen seine eigene Gruppe oder Ethnie oder was immer, Israel, Jerusalem allein beanspruchen zu können.
Sie sind nicht nur der Verleger und Übersetzer, Sie sind auch Philosoph und Autor zahlreicher Bücher, Herr Jacobi, gerade über historische Geistesgeschichten und Weltkulturen. Haben Sie jetzt beim Übersetzen an der einen oder anderen Stelle gedacht, also gerade bei den modernen Stellen, also wo es in unsere Gegenwart geht und der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern natürlich immer schärfer wurde, haben Sie da an der einen oder anderen Stelle gedacht, oh ja, das kann man nicht so sagen oder das kann man nicht so stehen lassen?
Nö, also gar nicht. Ich finde das Buch wirklich super ausgewogen. So wäre auch die Vorstellung gewesen. Also er hatte keine Absicht, irgendwelche politischen Provokationen zu starten oder sowas. Nein, das Buch ist ausgezeichnet und das macht auch seinen Erfolg aus, gerade durch seine Ausgewogenheit. Man erfährt die ganzen Geschichten dieser Religionen, die immer schon schwierig waren, aber sich auch immer wieder vertragen haben. Immer wieder gab es Mord und Totschlag, lange Phasen, aber auch des guten Zusammenlebens. Und man kann nur sagen, die gefährlichste dieser Religion, wenn man die Weltgeschichte betrachtet, ist der Nationalismus. Das ist die neueste Religion, ja.
Sie haben nun in einer Stellungnahme Ihres Verlags noch am Samstag formuliert, dass diese Absage des Abends ja ein peinliches Licht auf unser Land wirft. Warum?
Weil das ist eine, wenn ich so sagen würde, eine hysterische Reaktion. Man denkt jetzt überall, es ist ja ganz gefährliche Sachen, dann müssen wir uns einfach raushalten, weil, also man kann nicht mehr offen diskutieren. Das ist, also wirklich, ich finde das skandalös. Ich bin gespannt, was die Ausländer sagen. Heute Morgen ist ein Artikel darüber, über den Vorfall in Le Monde erschienen, den ich leider noch nicht gelesen habe. Aber das zeigt, dass das Ausland auch guckt.
Danke Ihnen, Edmund Jacobi von Jacobi und Stewart, dem Berliner Verlag, der jetzt Jerusalem herausbringt, den Comic über die Geschichte der Stadt von Vincent Lemire und Christophe Gautier.